NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. EU-Gipfel mit Dissonanzen, dazu auch unser Kommentar. Die schwierige Suche nach Frieden, die Syrien-Konferenz in New York. Es wird teurer, die Krankenkassen und ihre Zusatzbeiträge fürs kommende Jahr. Weniger Geld für die AfD, ein neues Gesetz zur Parteienfinanzierung passiert im Bundesrat und Requiem für Auguste Victoria, die drittletzte Zeche Deutschlands schließt. Am Mikrofon ist Ulrike Bosse, guten Abend. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben Glück gehabt, dass sie bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel diesmal nicht unbedingt wichtige Entscheidungen treffen oder gar Verträge vereinbaren mussten. Zu zerstritten ist die Gemeinschaft in der Frage des Umgangs mit den Flüchtlingen. Aber auch bei anderen Themen herrscht alles andere als Einigkeit unter den 28 Mitgliedstaaten, selbst wenn man sich am Ende auf eine Abschlusserklärung geeinigt hat. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zeichnet sich nur in Umrissen ab und nicht alle wollen mitmachen. Die Zukunft der EU-Verträge bald Verhandlungssache. Großbritannien macht Druck. Terrorbekämpfung? Hier zieht die EU wohl an einem Strang. Energiepolitik? Es gibt Misstrauen gegen die Deutschen wegen einer umstrittenen Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland. Und zuletzt, was tun, um die Gefahr einer neuen Bankenkrise zu bannen? Die Einlagen gemeinsam absichern, eine Idee, die bei Angela Merkel nicht gut ankommt.
Dass es da auch mal unterschiedliche Positionen gibt, das halte ich für ganz normal. Es ist auch nicht das erste Mal in meiner Geschichte, dass wir uns im Europäischen Rat mit unterschiedlichen Positionen austauschen.
Immerhin, es gibt Fortschritte in der Flüchtlingspolitik. Alle 28 EU-Staaten werden sich wohl an einem 3-Milliarden-Euro-Paket für die Türkei beteiligen. Das Geld soll in Raten gezahlt werden, um die Menschen besser zu versorgen, die in türkischen Lagern untergekommen sind, und um zu verhindern, dass sie weiterziehen in die EU. Annäherung auch bei der Frage, wie die EU-Außengrenzen besser kontrolliert und gesichert werden können. Eine neue gemeinsame EU-Grenzwache soll deutlich mehr Kompetenzen und Personal bekommen als die bisherige Grenzschutzagentur Frontex. Die EU-Kommission will dazu eine Behörde mit 1000 festen Mitarbeitern und einer noch größeren Reserve aufbauen. Unklar noch, ob sie auch dann aktiv werden darf, wenn sie von überforderten EU-Ländern nicht gerufen wird, obwohl es gravierende Probleme gibt. Die Gipfelbilanz zeigt aber auch, die von der EU beschlossene Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland ist kaum vorangekommen. Von dort wurden bisher nur rund 200 Menschen in andere EU-Länder gebracht. Problem: Die Zentren für die Registrierung der Menschen funktionieren noch längst nicht so wie geplant. In der Flüchtlingspolitik gibt es eine tiefe Kluft in der EU, warnte Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann.
Diese Kluft könnte größer nicht sein. Wir beschließen viel Richtiges und müssen jetzt mit viel Mühe dafür sorgen, dass das nicht nur am Papier bleibt.
Ob die EU in ihrer bisherigen Form bald nur noch Papier ist, auch diese Frage spielte eine Rolle. Großbritanniens Premier David Cameron will weniger EU-Bürokratie, mehr Macht für die nationalen Parlamente und keine engere politische Union. Vor allem will er aber EU-Zuwanderer 4 Jahre lang von britischen Sozialleistungen ausschließen. Es wird hart werden, es gibt eine Menge Arbeit, aber ich glaube, dass wir 2016 fundamentale Änderungen in den Beziehungen Großbritanniens zur EU erreichen werden. Damit gehen wir ein auf die Sorgen der Briten wegen der EU-Mitgliedschaft. Es gab Widerspruch. Nicht nur osteuropäische EU-Staaten warnen vor einer Diskriminierung ihrer Bürger, die in Großbritannien arbeiten. Auch Angela Merkel will hart bleiben, wenn es um rote Linien geht.
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das Wesen einer Vertragsänderung jeweils die Aushebelung von Grundpfeilern der Europäischen Union ist. Das würde ja heißen, jede Vertragsänderung birgt die Gefahr, dass wir die Grundprinzipien in Frage stellen. Das tun wir natürlich nicht.
Cameron will die gewünschten Reformen in der EU durchsetzen und dann vor Ende 2017 abstimmen lassen, ob sein Land in der EU bleibt oder austritt.
Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich in Brüssel mutmaßlich mit guten Wünschen für Weihnachten und den Jahreswechsel voneinander verabschiedet. Doch von einem friedvollen Fest ist die EU zurzeit weit entfernt, meint Karin Bentsch in ihrem Kommentar.
Es war der Weihnachtsgipfel, doch von friedvoller Einigkeit ist die Europäische Union derzeit ziemlich weit entfernt. Denn unterm Christbaum singen nur wenige Länder im Chor, die meisten singen ihr eigenes Lied und zusammen klingt das schräg. Schräg ist zum Beispiel, dass die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas noch immer nicht funktioniert. Von den 160.000 Schutzbedürftigen, auf die sich die meisten Länder geeinigt haben, sind gerade einmal gut 200 umverteilt. Beschämend wenig. Ebenso wenig funktionieren die sogenannten Hotspots. Von insgesamt 11 Registrierungszentren in Griechenland und Italien sind gerade einmal 2 in Betrieb. Mantraartig wiederholen, dass das besser werden muss, wie auf dem Gipfel geschehen, bringt die Projekte auch nicht weiter. Nur 2 Präsente liegen unter dem Gipfelchristbaum. Im kommenden halben Jahr wollen die EU-Länder einen gemeinsamen Schutz der Außengrenzen festzurren. Da gehen alle mit, denn es geht darum, den Flüchtlingsansturm zu bremsen. Doch noch ist unklar, ob diese neue EU-Grenzschutztruppe tatsächlich auch gegen den Willen nationaler Regierungen in den betreffenden Ländern eingesetzt werden darf. Und wer entscheidet eigentlich darüber, ob ein Land seine Außengrenze nicht gut genug schützt? Wer legt fest, wann eine Notsituation an den Außengrenzen erreicht ist? All diese Fragen bleiben offen und begleiten uns ins neue Jahr. Dann wird sich auch entscheiden, was die EU dem renitenten Herrn Cameron auf dem Silbertablett anbietet, ohne ihre eigenen Grundwerte zu verscherbeln. Der große Eklat mit Cameron ist vorerst ausgeblieben. Stattdessen gab es viel guten Willen und Zuversicht, dass eine Lösung möglich ist. All das passt wunderbar zum Weihnachtsgipfel. Die harten Verhandlungen beginnen dann nach den Feiertagen. Die EU darf sich nicht erpressen lassen von überzogenen britischen Sonderforderungen, die Cameron verknüpft mit seiner Volksabstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der EU. Der Weihnachtsgipfel ist ein Spiegelbild dieses Jahres. Es wurde viel und mühevoll verhandelt, aber wenig Konkretes entschieden. Während die selbsternannten Willigen, darunter auch Deutschland, die Liste abarbeiten wollen, um die Flüchtlingskrise halbwegs in den Griff zu bekommen, boykottieren viele Länder Projekte, wie zum Beispiel die Umverteilung und Registrierung von Flüchtlingen. Das Europa der 2 Geschwindigkeiten, es ist doch schon längst da. Das zeigt sich am Umgang der Europäer mit den Flüchtlingen. Am Ende dieses Jahres ist die EU in einem ziemlich beunruhigenden Zustand. Es bleibt zu hoffen, dass sich das im neuen Jahr ändert. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Ein Kommentar von Karin Bentsch. Während die Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die großen Linien der EU-Politik berieten, kümmerten sich die EU-Botschafter um die konkreten Details. In ihrem Kreis wurde der Beschluss gefasst, die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere 6 Monate zu verlängern. Alles Weitere von Kai Küstner.
Einstimmig und ohne große Diskussionen sei die Entscheidung getroffen worden, bestätigen EU-Diplomaten auf Nachfrage. Und das bedeutet, Russlands Präsident Putin kann vorerst nicht darauf hoffen, dass die für sein Land durchaus schmerzhaften Strafmaßnahmen abgemildert werden. Nach den EU-Botschaftern müssen nun noch die Hauptstädte der Einzelstaaten ihr Okay geben, was aber reine Formsache ist. Die Europäer hoffen zwar auf die Mithilfe Russlands in Syrien, wollen aber gleichzeitig den Druck auf Moskau im Ukraine-Konflikt nicht abfallen lassen. Das in Minsk ausgehandelte Friedensabkommen für die Ostukraine muss voll umgesetzt sein, bevor die Strafmaßnahmen aufgehoben werden, hatte die EU stets klargestellt. Bislang ist das nicht der Fall. Die Waffen schweigen noch immer nicht völlig. Die Ukraine hat nicht, wie vorgesehen, Kontrolle über ihre Grenze zu Russland. Und es ist geplant, faire Wahlen in den von Separatisten beherrschten Gebieten abzuhalten.
Und das ist eine große, schwierige Aufgabe. Das kann sich jeder vorstellen,
betonte kürzlich Kanzlerin Merkel. Die Aufrechterhaltung des Drucks auf Moskau in Sachen Ukraine, die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen um ein halbes Jahr, ist aus Sicht der Europäer also folgerichtig. Gleichzeitig ist dies alles für die EU nicht völlig ohne Risiko. Die Europäer sind bei den Friedensgesprächen über die Zukunft Syriens und auch die Zukunft des Assad-Regimes dringend auf die Mithilfe Moskaus angewiesen. Genauso wie beim Kampf gegen die Terrormilizen vom sogenannten Islamischen Staat. Die EU wird deshalb versuchen, die Themen Syrien und Ukraine so gut es geht zu trennen. Das seien 2 unterschiedliche Schubladen, heißt es von Seiten EU-Offizieller.
Welche Perspektiven es für die Lösung der Konflikte in Syrien gibt, darüber wird heute in New York beraten. Nach 2 Verhandlungsrunden in Wien trafen sich die Teilnehmer der Syrien-Konferenz diesmal am Sitz der Vereinten Nationen, um, so die Hoffnung, einen Schritt voranzukommen. Doch es bleibt schwierig. Aus New York, Kai Clement.
Mit deutlicher Verspätung von mehr als einer Stunde hat die Syrien-Kontaktgruppe unter anderem mit den Außenministern Russlands, der USA und Deutschlands in einem New Yorker Hotel ihre Gespräche aufgenommen. Sie dauern derzeit noch an. Außenminister Steinmeier kam nur kurz heraus und sagte, die Verhandlungen seien wie erwartet schwierig. Er setzte aber weiter darauf, dass die Ergebnisse am Nachmittag Ortszeit in eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gegossen würden. Allerdings sei offen, ob das gelingen werde. Bei dem Treffen der Kontaktgruppe soll unter anderem Jordanien näher erläutern, welche syrischen Oppositionsgruppen eher Terrororganisationen zugeordnet werden und deshalb nicht mit an den Verhandlungstisch mit syrischen Regierungsvertretern gehören. Saudi-Arabien soll den Abschlusstext der Oppositionsgruppen vorlegen, die sich in Riad getroffen hatten. Am Nachmittag dann ist die Sicherheitsratssitzung unter Vorsitz von US-Außenminister Kerry angesetzt. Die Amerikaner haben turnusgemäß die Präsidentschaft in dem mächtigsten UN-Gremium inne. Ziel ist eine Resolution, die dem bisherigen Verhandlungsstand zu Syrien völkerrechtliche Verbindlichkeit geben würde. Also zunächst ein Waffenstillstand, dann die Bildung einer Übergangsregierung binnen eines halben Jahres, schließlich Neuwahlen binnen 18 Monaten. Am Morgen New Yorker Zeit lag noch kein Textentwurf für eine Resolution vor. Das ist, so kurz vor einer möglichen Verabschiedung, zumindest ungewöhnlich. Gerungen wird offenbar selbst um einzelne Worte. Etwa soll es einen politischen Übergang oder eine politische Einigung geben. Je nach Formulierung würde das die Rolle des syrischen Präsidenten Assads anders bewerten. Dessen Zukunft ist einer von mehreren strittigen Punkten. Eine Einigung im Sicherheitsrat wäre eine politische Sensation. Fast 5 Jahre dauert der Syrien-Konflikt inzwischen. Mehr als 250.000 Menschen ist ums Leben gekommen. Rund die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht. Trotz alledem konnte sich das Gremium bislang nicht auf eine einheitliche Linie für einen politischen Weg aus der Krise verständigen.
Eine gute Nachricht wäre, wenn wir keinen neuen Rekord melden könnten. Aber die Welt, sie ist nicht so. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR werden 2015 weltweit erstmals wohl mehr als 60 Millionen Menschen auf der Flucht sein. So viele wie nie zuvor. Es ist also ein neuer Rekord. Einer von nur 122 Menschen wäre demnach ein Flüchtling, sei es als Vertriebener im eigenen Land oder als Flüchtling oder Asylsuchender im Ausland. Vor allem der Syrienkrieg habe zum Anstieg der Flüchtlingszahlen beigetragen, heißt es beim UNHCR, mit Folgen eben auch für Europa. Hans-Jürgen Maurus berichtet.
Der Flüchtlingsstrom aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika in Richtung Europa hält unvermindert an. Nach jüngsten Angaben der UNO sind in diesem Jahr bereits 990.671 Migranten nach Europa eingewandert. Davon landeten allein auf den griechischen Inseln mehr als 800.000 Männer, Frauen und Kinder. In Italien waren es mehr als 150.000 Migranten. Da das Jahr noch 2 Wochen hat, geht die Internationale Organisation für Migration IOM fest davon aus, dass die Millionengrenze geknackt wird. Damit liegt die Zahl der Asylbewerber fast 5-mal so hoch wie 2014. Der Flüchtlingsstrom ist damit ungebremst. Laut IOM macht man sich Sorgen, dass bei der nicht enden wollenden Flut von Flüchtlingen die Zahl der Opfer steigt. Bei der Überquerung des Mittelmeers in Richtung Italien sind in diesem Jahr 2.889 Menschen ums Leben gekommen. In Richtung Griechenland und Zypern waren es 706 Todesopfer. In diesem Monat sind erneut 35 Migranten ertrunken, darunter mehr als ein Dutzend Kinder. Laut IOM kommen trotz kälterer Temperaturen und unruhiger See immer noch Tausende von Flüchtlingen in der Ägäis an.
Von denjenigen, die es über das Mittelmeer schaffen, wandern viele weiter nach Deutschland, wo sie aber trotz allen guten Willens oft Monate auf die Bearbeitung ihres Asylantrags warten müssen. Diese Frist zu verkürzen ist eines der erklärten Ziele der Bundesregierung. Wie das gehen könnte, das zeigt ein Pilotprojekt in Heidelberg-Kirchheim in Baden-Württemberg. Der Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, Frank-Jürgen Weise, und der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Klaus Witt, haben es sich heute angesehen. Martin Gärtner berichtet.
Heidelberg ist Vorbild für ganz Deutschland, sagte BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise. Es sei beeindruckend, wie effektiv im Flüchtlingszentrum gearbeitet wird.
Wir hoffen, dass jetzt andere neugierig sind, dass man hierher kommt, sich das anschaut und dann kann jeder in seinem Land überlegen, wie er es organisiert.
In Heidelberg geschieht alles, was mit der Flüchtlingsregistrierung zu tun hat, zentral an einem Ort. 3/4 aller baden-württembergischen Flüchtlinge kommen in die ehemalige Wohnsiedlung der US-Armee. Pro Tag werden 600 Menschen registriert, ihr Gesundheitszustand wird dokumentiert und es werden hier auch schon ihre Asylanträge bearbeitet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist stolz.
Ich denke, man kann sagen, dass wir hier zeigen mit diesem Projekt in Heidelberg, dass wir auch hier ein Musterländle sind.
Seit September arbeitet das Heidelberger Registrierzentrum und seit heute wird hier ein neues Computersystem des Bundesinnenministeriums erprobt. Problem in Deutschland ist, dass viele verschiedene Stellen die Flüchtlinge registrieren, und zwar mit den unterschiedlichsten Systemen, sagte Innenstaatssekretär Klaus Fitt.
Der Nachteil besteht, dass diese Anwendungen untereinander nur sehr wenig vernetzt sind.
Künftig gibt es nur noch ein System, in dem alle Flüchtlinge registriert sind, und zwar mit einem biometrischen Foto, mit den Fingerabdrücken sowie den persönlichen Daten, aber auch Angaben, zu welcher Aufnahmeeinrichtung der Flüchtling zugeteilt ist. Neben Heidelberg werden in den nächsten Tagen auch Erstaufnahmestellen in Bielefeld, Berlin und Zirndorf bei Fürth an dieses System angeschlossen. Und dann nach und nach alle Stellen in Deutschland, die mit Flüchtlingen zu tun haben.
Flächendeckende Einführung ist geplant ab Mitte Februar. Da werden wir schrittweise die Einführung bundesweit vornehmen. Komplett alle Aktivitäten abgeschlossen werden ungefähr Mitte des Jahres.
Flüchtlinge, die sich nicht mit dem neuen System, dem sogenannten Ankunftsnachweis, registrieren lassen oder die sich nicht an dem Ort aufhalten, dem sie laut Computersystem zugeteilt sind, müssen mit Nachteilen rechnen, sagte der Staatssekretär. Der Flüchtling kriegt dann nämlich kein Geld, das ihm zustehen würde.
Und er bekommt sozusagen die Leistungen nur dann oder Teile der Leistungen, wenn er den Ankunftsnachweis hat.
BAMF-Chef Weise äußerte sich in Heidelberg auch zur Kritik, seine Behörde arbeite zu träge. Viele Asylanträge würden nicht zeitnah bearbeitet. Diese Vorwürfe sind berechtigt, räumte er ein.
Die Ausgangslage ist nicht gut. Wenn man die Bilder sieht von Menschen, die lange warten, Bilder sieht von Menschen, die in Not sind und hier nicht das spüren, was sie eigentlich von einer Rechtsstaatlichkeit, von einer Ordnung und Organisation erwarten, dann ist das nicht gut.
360.000 Asylanträge liegen derzeit noch auf Halde. Es werde rund ein Jahr dauern, bis alle bearbeitet sind.
In früheren Jahren waren die Arbeitgeber die Ersten, die protestierten, wenn wieder einmal die Krankenkassenbeiträge erhöht wurden. Jetzt ist das anders. Die Beitragserhöhungen heißen mittlerweile Zusatzbeiträge und sie werden alleine von den Versicherten bezahlt. Heute haben die Krankenkassen bekannt gegeben, was im kommenden Jahr auf die Versicherten zukommt. Aus Berlin Peter Mücke.
Für die DAK-Versicherten ist es eine böse Weihnachtsüberraschung. Die drittgrößte Krankenkasse in Deutschland erhöht den Zusatzbeitrag im kommenden Jahr um 0,6 Prozentpunkte. Für einen Versicherten mit 2.500 Euro brutto heißt das im Monat 15 Euro zusätzlich. Wer mehr verdient, zahlt bis zu 25 Euro extra. Verantwortlich dafür ist nach Ansicht der Kassen auch die Politik und nicht nur die allgemeine Kostensteigerung im Gesundheitswesen.
Ein konkretes Beispiel ist die Krankenhausreform. Wenn Sie als Versicherte nächstes Jahr ins Krankenhaus gehen, hat sich nichts verändert im Vergleich zum Jahr 2015. Aber es ist 1 Milliarde Euro pro Jahr teurer geworden, allein durch die Klinikreform,
sagt Florian Lanz vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Wie die DAK erhöhen auch viele andere Kassen zum Jahreswechsel den Zusatzbeitragssatz, wenn auch meist in geringerer Höhe. Die zweitgrößte Kasse, die Barmer GEK, beschloss heute ein Plus um 0,2 Punkte. Auch Branchenprimus Techniker nimmt ab Januar 0,2 Prozentpunkte mehr. Alles noch im Rahmen, sagt die Sprecherin von Bundesgesundheitsminister Gröhe.
Eine gute gesundheitliche Versorgung in einer älter werdenden Gesellschaft und mit medizinischem Fortschritt gibt es nicht zum Nulltarif. Gleichzeitig darf natürlich die Belastung der Versicherten nicht grenzenlos steigen. Deswegen werden wir das gut im Blick behalten.
Denn im jetzigen System müssen allein die Versicherten die Kostensteigerungen bezahlen. Der Arbeitgeberbeitrag ist eingefroren. Deshalb fordern Opposition, Gewerkschaften und auch die SPD inzwischen zur paritätischen Finanzierung zurückzukehren. Dann müssten Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitragssatz wieder je zur Hälfte zahlen. Die Union lehnt das jedoch ab. Der Kassenverband fordert von der Bundesregierung, etwas gegen die steigenden Arzneimittelkosten zu unternehmen.
Zweiter Schritt, im Krankenhausbereich haben wir einen Strukturfonds, der dafür sorgt, dass 500 Millionen von den Krankenkassen an die Bundesländer gehen, ohne dass sich wirklich an der Struktur etwas ändern wird. Diesen Fonds so umzubauen, dass überflüssige Krankenhausbetten abgebaut werden, das wäre gut für die Beitragszahler. Es wäre aber auch gut für die Patienten, weil unnötige Betten immer dafür sorgen, dass auch unnötige Operationen durchgeführt werden.
Die Sprecherin von Gesundheitsminister Gröhe weist die Kritik zurück. Niemand könne ernsthaft bestreiten, dass die Reformgesetze im Interesse der Versicherten seien.
Wenn wir mehr Geld für Prävention in die Hand nehmen, um zum Beispiel Krankheiten wie Diabetes vorzubeugen, bevor sie entstehen, dann nutzt das dem Einzelnen und trägt gleichzeitig dazu bei, dass unser Gesundheitswesen auch morgen noch finanzierbar ist. Und wenn wir den Ländern helfen, teure Überkapazitäten im Krankenhausbereich abzubauen, dann macht auch das unser Gesundheitswesen wirtschaftlicher.
Für die Versicherten gilt, wenn die Krankenkasse zum Jahreswechsel den Beitragssatz erhöht, gilt ein Sonderkündigungsrecht bis Ende Januar. Florian Lanz vom Kassenspitzenverband rät jedoch dazu, sich einen Wechsel gut zu überlegen.
An der Krankenkasse ist mehr als nur den Beitragssatz zu bezahlen. Das heißt auch zum Beispiel Ansprechpartner vor Ort, das heißt Informationsangebote, heißt aber auch Zusatzangebote. Mein Appell an die Versicherten, sich sehr genau anzuschauen, was brauche ich selbst für eine Versicherung für mich, dann abzuwägen, durchaus den Preis, aber auch die Leistung und am Ende entscheiden, wechseln oder bleiben.
Die Krankenkassenbeiträge steigen, ein Beitrag von Peter Mücke. Die Parteien bekommen künftig mehr Geld vom Staat für ihre Arbeit. Der Bundesrat billigte heute die Änderung des Gesetzes über die staatliche Parteienfinanzierung, die der Bundestag gestern Abend beschlossen hatte. Die meisten Parteien werden profitieren, doch die AfD könnte durch die neue Regelung in finanzielle Nöte geraten. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Für jede Wählerstimme gibt es künftig 83 Cent vom Staat, statt wie bisher 70 Cent. Für die ersten 4 Millionen Wählerstimmen einer Partei zahlt der Staat sogar künftig 1 Euro als Zuschuss. Parteien bräuchten für ihre Arbeit eine ausreichende finanzielle Ausstattung, hatte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Meyer am Abend im Bundestag unter dem zustimmenden Nicken aller 4 Fraktionen betont.
Die Erhöhung ist aus meiner Sicht im vollen Umfang maßvoll und auch verantwortungsvoll. Sie umfasst weniger als 20% und es ist die erste Erhöhung seit 2002.
Trotzdem wollten die Linkspartei und die Grünen der Reform des Parteiengesetzes nicht zustimmen. Ihnen geht der Gesetzentwurf der Großen Koalition nicht weit genug.
Hier muss mehr Transparenz und Offenlegung rein,
kritisiert zum Beispiel Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Die Oppositionsparteien fordern Obergrenzen für Spenden. Die Linkspartei will Spenden von Unternehmen und Interessensverbänden an Parteien sogar komplett verbieten. Weiterer Kritikpunkt der Opposition: fehlende Regelungen für Sponsorenleistungen. Der renommierte Parteienrechtler Martin Morlock von der Universität Düsseldorf kann die Kritik der Opposition am Gesetz gut nachvollziehen.
Wir haben richtigerweise eine Pflicht, Parteispenden von einer bestimmten Größe an offenzulegen. Und für Sponsoringleistungen gilt das nicht. Und Sponsoring bietet eine Möglichkeit, dasselbe zu erreichen wie mit Parteispenden, aber das nicht publik zu machen. Und da gehört einfach eine Regelung her.
Bei einer anderen Regelung des Parteiengesetzes waren sich die 4 Bundestagsfraktionen aber völlig einig. Sie stopfen eine Gesetzeslücke, von der insbesondere die AfD bislang profitiert hat. Die rechtspopulistische Partei verkauft Goldmünzen und konnte bei den staatlichen Zuschüssen bisher den Umsatz des Goldgeschäftes geltend machen. Umsatzhöhe nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr. Statt des Umsatzes muss die AfD künftig den Gewinn angeben. Und der ist sehr viel niedriger. Die Altparteien wollen der AfD finanziell schaden, kritisiert Vorstandsmitglied Georg Pazderski.
Wir würden 2 Millionen Euro in 2015 verlieren, in 2016 2 Millionen Euro und 2017 im Bundestagswahljahr ebenfalls 2 Millionen Euro. Insgesamt wäre das ein Schaden von 6 Millionen Euro für die AfD.
Die rechtspopulistische Partei überlegt, ob sie rechtliche Schritte gegen die Gesetzesänderung einlegt. Der Parteienrechtler Martin Morlock findet es dagegen richtig, dass der Bundestag den Umgehungsgeschäften der AfD einen Riegel vorschiebt.
Das ist eine Ausnutzung einer unglücklichen gesetzlichen Regelung.
Die AfD hat ihre Mitglieder zu Spenden aufgerufen, um die Lücke im Haushalt zu schließen.
Für das Klima ist es eine gute Nachricht, für die betroffenen Menschen freilich bitter. Das Zeitalter der Kohle geht zu Ende, zumindest in Westeuropa. Heute wurde in Großbritannien das allerletzte Kohlebergwerk dicht gemacht. Und in Marl, in Nordrhein-Westfalen, stellte die drittletzte deutsche Zeche Auguste Victoria die Kohleförderung ein. Ludger Fortmann berichtet.
Das traditionelle Steigerlied durfte heute nicht fehlen. Als symbolisch mit der letzten Kohlenlore die Steinkohlenförderung auf Auguste Victoria offiziell beendet wurde. Am Mittag läutete die Glocke die Ankunft eines der letzten Förderkörbe aus 1000 Meter Tiefe ein. Ein emotionaler Moment, der nicht nur die traditionell in weiß gekleideten Bergleute zu Tränen rührte. Auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war die Bedeutung des heutigen Tages anzumerken.
Ich finde nach wie vor, dass was hier geleistet worden ist von den Bergleuten, das verdient unser aller Respekt. Bis wirklich zur letzten Fahrt haben sie hier nochmal locht. Und man muss sich immer daran erinnern, das ist ein wichtiger Teil unseres Landes. Das hat unser Land auch groß und kräftig und wirtschaftsstark gemacht.
Bei der anschließenden Abschlussveranstaltung auf dem Bergwerk dankte der RAG-Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes den rund 1000 Bergleuten, die noch von der Belegschaft übrig geblieben sind. Gewerkschaftsvertreter sagten, man habe das politisch gewollte Aus der deutschen Steinkohle wohl akzeptiert, aber man halte es noch immer für falsch. Auch wenn bereits seit Jahren feststand, dass am heutigen Tag das Bergwerk Auguste Victoria die Steinkohlenförderung beendet, fiel den meisten der Antritt zur letzten Schicht schwer.
Mein Vater war erste Generation Bergmann, ich bin zweite Generation. Mein Urgroßvater auch ein Bergmann, in der Türkei allerdings. Das tut schon weh, wenn man hier als Maler und dann noch irgendwann man sich hier verabschieden muss.
Ab jetzt fahren die Kumpel ein, um zu rauben. So nennt man es, wenn Material der Bergbauproduktion aus der Tiefe an die Oberfläche geholt wird, wie zum Beispiel Maschinen und andere Gerätschaften. Das Ende des Steinkohlenbergbaus ist eine große Herausforderung für die Bergbaustadt Marl, die ja durch den Bergbau überhaupt erst zur Stadt wurde. Aus der Erfahrung anderer Städte weiß man, dass die Entwicklung ehemaliger Bergbauflächen zu neuen Industriegebieten viele Jahre dauern kann. Denn erst muss das Gelände bis zum Herbst 2016 geräumt werden. Vor 2020 wird wohl in Mahl nichts passieren. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte auch heute wieder ihre Unterstützung zu. Das Land NRW hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Ziel ist, an diesem Standort bis zu 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Ich bin sehr zuversichtlich, dass das für Investoren interessant ist, was da geplant ist. Alleine die Verkehrsanbindung ist natürlich optimal. Und was natürlich ein ganz wichtiges Fund ist, ist die Leistungsfähigkeit derjenigen, die hier tätig sind.
Mit dem heutigen Tag gibt es nur noch zwei aktive Zechen in Nordrhein-Westfalen. Die Zeche Prosper Haniel im rund 15 Kilometer entfernten Bottrop und die Zeche Anthrazit im münsterländischen Ibbenbüren. Auch diese beiden Bergwerke werden aber geschlossen. Ihre letzten Schichten sind für den 31. Dezember 2018 terminiert.
Der Abschied von der Kohle zeichnet sich ab, Ludger Vollmann berichtete. Seit die neue nationalkonservative Regierung in Polen ihr Amt angetreten hat, staunen die europäischen Nachbarn über manche Nachricht aus Warschau. Die neueste liest sich wie der Fantasie eines Thriller-Autors entsprungen. Henryk Jacek berichtet.
Die Aufregung, vor allem in polnischen Medien, könnte nicht größer sein. Mitten in der Nacht und mit nachgemachten Schlüsseln, so heißt es, seien Mitarbeiter des neuen Verteidigungsministers in das geplante Antispionagezentrum der NATO in Warschau eingedrungen. Angeblich, um die dort noch von der alten Regierung eingesetzten Mitarbeiter durch neue zu ersetzen. Alles ein ganz normaler Personalwechsel, um den es sich da handle, versuchen Politiker der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit zu beruhigen. Der bisherige polnische Verteidigungsminister Tomasz Siemoniak spricht hingegen von einem beispiellosen Fall und warnt, Polen würde innerhalb der NATO mit Aktionen wie dieser drastisch an Glaubwürdigkeit verlieren. Unsinn, entgegnen Regierungsvertreter. Die nächtliche Aktion sei notwendig gewesen, weil sich der abberufene Leiter des geplanten Antispionagezentrums sowie eine Reihe seiner Mitarbeiter geweigert hätten, ihre Posten zu räumen. Die vor Ort ebenfalls tätigen slowakischen NATO-Soldaten seien über den Vorgang im Übrigen informiert gewesen.
Im Elend und Dunkel der Welt galt sie ihren Anhängern als ein Licht, Mutter Teresa, die mit dem Friedensnobelpreis als ausgezeichnete katholische Ordensfrau. Nun hat der Vatikan den Weg für ihre Heiligsprechung geebnet. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.
18 Jahre nach dem Tod von Mutter Teresa hat der Vatikan das Verfahren zu ihrer Heiligsprechung abgeschlossen. Voraussetzung dafür war die Anerkennung eines Wunders. In diesem Fall soll es sich um die wissenschaftlich nicht erklärbare Heilung eines schwerkranken Mannes aus Brasilien handeln. Mutter Teresa war am 5. September 1997 mit 87 Jahren in Kalkutta gestorben. Die aus Albanien stammende Ordensgründerin ist wegen ihres Einsatzes in den Elendsvierteln von Kalkutta in Indien weltberühmt geworden. Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte sie dort die Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet, die inzwischen weltweit aktiv sind und sich um Straßenkinder, Obdachlose, Arme und Kranke kümmern. 1979 war sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. 2003, also nur 6 Jahre nach ihrem Tod, hatte Johannes Paul II. Mutter Teresa bereits selig gesprochen. Das Datum der Heiligsprechung wurde noch nicht bekannt gegeben. Medienberichten zufolge könnte sie aber im nächsten September bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz erfolgen. Das wäre dann voraussichtlich ein Höhepunkt im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat und zu dem bis Ende November 2016 Millionen Pilger in Rom erwartet werden.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Rom vom Vatikan. Soweit die aktuellen Berichte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Mein Name ist Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.